Kennt ihr das Gefühl, wenn man eine richtig trockene Woche hinter sich gehabt hat und einfach sich manchmal vielleicht fragt, wo ist Gott jetzt in der Woche? Man fühlt sich einfach trocken, man hört nichts von Gott und dann kommt man in den Gottesdienst und dann ist Lobpreis und man wird einfach wieder erfüllt und ist ein schönes Gefühl. Ich bin so froh, hier zu sein heute Morgen mit euch. Ihr dürft aufschlagen eure Bibeln auf Matthäus 5 und wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal auch aufgehört haben. Das heißt in der Bergpredigt. Und ich würde gerne nochmal einen kleinen Rückblick machen auf das, was ich die letzten Male schon erzählt habe und was wir gesehen haben. Und also, was mich wirklich beeindruckt hat, war, dass als Jesus seinen Dienst angefangen hat, also wirklich als er rumgegangen ist in der Welt und als er angefangen hat, den Menschen von sich zu erzählen und Jünger zu berufen, bevor er das gemacht hat, als er da angefangen hat, ist er durch die Wüste gegangen, die 40 Tage und die 40 Nächte. Und er wurde versucht vom Teufel und er wurde richtig hart rangenommen. Und ich habe mir oft so überlegt, das ist doch genau das auch, was bei uns im Leben passiert, wenn wir anfangen, auf einmal mit Jesus zu leben. Das ist die erste Zeit, also mir ist es so vorgekommen, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber das war eine schwere Zeit. Und es kommen immer mal wieder Tage, wo man sich wirklich fragt, wo ist Gott jetzt? Wo ist er? Und alles ist trocken in der Wüste und du hast Hunger, du hast wirklich Hunger nach Gott. Und alles, was du siehst, sind Steine. Es ist kein Brot in der Nähe. Und du gehst weiter und irgendwann fängst du wirklich an zu zweifeln, ob Gott noch da ist oder nicht. Und das beste Beispiel, was wir haben, und das ist ein praktisches Beispiel, was Jesus gegeben hat, er ist wirklich durch die Wüste gegangen und hatte Hunger und kein Brot und er waren wirklich nur Steine. Und der Teufel hat zu ihm gesagt, guck mal, du bist doch Gottes Sohn, du kannst doch aus dem Stein ein Brot machen. Und Jesus hat gesagt, nee, nicht das Brot allein, sondern das Wort Gottes ist, was wirklich zählt. Und Jesus hat uns ein richtig gutes Beispiel gegeben, durch trockene Zeiten zu gehen, wenn man Hunger hat. Und er wurde danach getröstet von den Engeln und die Engeln haben ihm gedient. Und auch wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir durch trockene Zeiten gehen, dass es wieder Erfrischung gibt, dass Gott uns sättigt, dass er uns wieder Brot gibt. Dass es keine endlosen trockenen Zeiten sind, sondern dass wir eine Aussicht haben auf das, was danach ist. Und Jesus, ja, nach der Zeit in der Wüste ist er rum und er hat eben, ja, er hat Jünger berufen, er hat Fischer berufen, er hat zu denen gesagt, komm her, lauf mir oder folge mir nach und die sind ihm nachgefolgt. Und er ist durch viele Gebiete gegangen, wir lesen, also generell Galiläa und auch hier in Jerusalem war er und in dem Gebiet der 10 Städte, was auch zum Teil östlich des Jordans war. Und er hat sich jetzt da an dem Hügel versammelt, also wir gehen davon aus, dass es der Hügel am See Genezareth war, und hat sich Zeit genommen, um mit den Jüngern dort zu sein. Er hat sich Zeit genommen, wirklich privat zu werden mit seinen Jüngern, Gemeinschaft zu haben mit seinen Jüngern, ihm wirklich zu erklären, was das Wort Gottes ist und was auch das Gesetz sagt. Und wir haben angefangen hier in dem Kapitel 5 mit den Seligpreisungen und dann hat Jesus gesagt, während der Bergpredigt, ihr seid das Salz und das Licht. Und dann hat er erklärt auch, dass er gekommen ist, nicht irgendwie um das Gesetz aufzulösen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Er hat dem Gesetz bei keinem einzigen Mal widersprochen. Er hat wirklich nur gezeigt, was die wahre Bedeutung von den Dingen waren, die die Menschen oder auch gerade die Schriftgelehrten falsch interpretiert haben oder auch falsch verstanden haben. Und haben wir dann gesehen, dass zum Beispiel Mord nicht einfach nur die Tat Mord ist, sondern dass es schon im Herzen anfängt. Dass es schon eine Kopfsache sein kann, jemanden umzubringen im geistlichen Sinne und dass es auch schon Sünde sein kann. Auch Ehebruch beginnt nicht nur schon mit der Tat, sondern schon wenn ein Mann einer Frau lüstern hinterher guckt. Jesus hat gezeigt, was wirklich dahinter steckt. Und ich wollte eigentlich die letzten 3 Sonntage, die ich hier war, durch die komplette Bergpredigt gehen. Aber wir sind noch nicht mal durchs erste Kapitel fertig durchgekommen. Und deswegen sind wir auch heute noch im Kapitel 5. Und, aber bevor wir da jetzt anfangen, lass uns noch mal kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für die Bergpredigt, die du selber deinen Jüngern gepredigt hast. Und Vater, jetzt, wo wir uns die Bergpredigt ansehen und den letzten Teil aus dem Kapitel 5, möchte ich dich einfach bitten, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir dein Wort einfach verstehen, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr. In Jesu Namen. Wer von euch mag Fußball? Ich finde es ziemlich interessant jetzt gerade zur Zeit mit der Champions League. Bayern ist jetzt im Halbfinale, ne? Und gestern haben sie unentschieden gespielt und Schalke hat gewonnen. Jetzt ist es da oben wieder ganz knapp. Und auch mit den Absteigern, das Hannover, Keller ist noch Hertha, der eigentlich ein guter Verein ist, ne? Aber wie auch immer. Hat jemand von euch auch das Halbfinale sogar gesehen? Bayern gegen Lyon, das Foul, das der Ribéry gemacht hat, wo er eine rote Karte bekommen hat. Da haben sich ja manche drum gestritten, ob das wirklich eine rote Karte sein soll oder nicht. Aber eine Tatsache war, dass es ein Foul war, das er begangen hat. Und es war ein ziemlich eindeutiges Foul. Und ich habe mir überlegt, wer beschließt denn so ein Foul? Wer beschließt denn, dass es ein Foul ist? Es gibt ja richtig festgelegte Dinge oder Taten, wo die Schiedsrichter wirklich pfeifen müssen. Das heißt, bei zu hartem Körperkontakt oder wenn jemand Handball spielen will mit dem Fußball, wird gepfiffen, das geht nicht. Ne? Das ist klar. Es gibt Regeln beim Fußball. Stellt euch mal ein Fußballspiel vor, das keine Regeln hätte. Das wäre das pure Chaos. Und wahrscheinlich würde die Hälfte von den Spielern blutig vom Fußballfeld wieder runterkommen. Das wäre das reinste Chaos auf dem Fußballfeld, wenn es keine Regeln dort geben würde. Und ich fand, es war ein ziemlich cooler Gedanke, das auch wirklich auf die Bibel zu übertragen. Gott hat die Gesetze gegeben, damit auch wir ein faires und gerechtes Leben leben können. Und der Grund auch, warum Gott den Israeliten damals Gesetz gegeben hat, war, dass zum einen die Menschen selber alle gleichberechtigt waren, dass die Menschen da nicht irgendwie sich gegenseitig runtermachen konnten. Auch, dass sie beschützt waren durch die Gesetze, auch von den äußerlichen Einflüssen, die es gab, von den Kulturen außenrum, von den Ländern, die da außenrum gelebt haben, die anderen Göttern gedient haben. Und Gott hat gesagt über einige Völker, dass die Juden die komplett ausrotten sollen, vernichten sollen, dass die diesen Einfluss nicht mehr haben können durch die Götter oder Götzenanbetung, die sie dort unter dem Einfluss, wo sie dort waren. Und Gott hat viele Gesetze gegeben, die einfach gedient haben zum Schutz, gedient haben eben, dass man gerechtes und faires Leben leben konnte, dass da keiner irgendwie grundlos vernichtet worden wäre oder einfach runtergemacht worden wäre. Gott hat ein gutes Gesetz gegeben, nur wie wir auch schon festgestellt haben, waren manche Dinge, die die Pharisäer oder gerade die Schriftgelehrten falsch interpretiert haben, aus dem Kontext rausgenommen haben. Und ja, man muss darauf aufpassen, auch wir heute, dass wir Bibelstellen nicht aus dem Kontext rausnehmen, dass wir den Zusammenhang von Bibelversen nicht verlieren, dass wir wirklich alles, was in der Bibel steht, auch im Zusammenhang lesen. Weil oft werden dann Lehren reininterpretiert, wo es darum geht, mir fällt kein Beispiel jetzt direkt ein, aber wo es wirklich, oder wo Leute sagen, sobald du getauft bist, kommst du in den Himmel. Und dann hätte man irgendwie sich für Gott zu entscheiden oder so. Ich habe mal mich mit einem Pastorensohn unterhalten, da war ich noch in der 5. oder 6. Klasse, und er hat gesagt, ich bin getauft, ich komme in den Himmel. Wo ich mich frage, woher hat er das? Und so Sachen kommen wirklich dadurch zustande, wenn man einzelne Bibelverse aus dem Kontext nimmt. Aber da werden wir auch später noch genauer drauf reingehen, auf so Einzelheiten. Im Vers 38 fangen wir an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und ich habe mich mit dem Abschnitt hier, den wir heute durchmachen, wirklich lang beschäftigt. Und ich bin zu vielen Fragen für mich selber gekommen. Ich habe vieles nicht verstanden von Anfang an. Und ich habe mir andere Kommentatoren durchgelesen und hab nach Antworten gesucht. Und was tatsächlich war, ist, dass dieses Gesetz, es gibt Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das hat Gott gegeben, als das Volk versammelt war und als Gott die ganzen einzelnen Gesetze gegeben hat. Und es waren Gesetze, die aber nicht an jeden einzelnen Menschen gerichtet worden sind, sondern eben an die Richter, die dafür zuständig waren, faire Urteile zu treffen. Und das Auge um Auge und Zahn um Zahn, das war eine Richtlinie für die Richter, dass die Richter eben nicht irgendwie ein zu schweres Urteil auflegen oder ein zu schwaches Urteil, sondern es war Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du sollst ein faires Urteil treffen, dementsprechend, was passiert ist. Und es bedeutet nicht zu viel, wenn ich dir einen Zahn rausschlage, darfst du mir auch einen Zahn rausschlagen. Das wäre dann personifiziert, oder wie man das sagt. Dann hätte ich das auf mich bezogen. Dann könnte ich sagen, okay, du machst mein Auto kaputt, dann mache ich dein Auto kaputt. Das ist ja eigentlich Schwachsinn. Ne? Und gerade die Pharisäer, ich kann mir vorstellen, Juden früher, das ist ein temperamentvolles Volk. Und ich habe jüdische Soldaten kennengelernt in der Schweiz einmal und die waren einfach von morgens bis abends am Reden. Und das ist, ich fand es interessant. Die sind aber ein temperamentvolles Volk. Ich kann mir vorstellen, wenn da einer dann auf einmal jemandem was kaputt gemacht hat oder was, und dann ist wahrscheinlich hier, hey, ich mach dir das auch kaputt oder so. Aber wie gesagt, das Gesetz war nicht für die einzelnen Personen. Das Gesetz war gegeben, dass die Richter einen Maßstab haben. Und ja, wie ich auch gesagt habe, wir sollen nicht irgendwelche Bibelstellen aus dem Kontext nehmen. Sonst kann genau das Gleiche passieren, dass wir Sachen falsch interpretieren und so weiter. Und in Vers 39 heißt, ich aber sage euch, Jesus sagt, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Also nochmal, wenn wir darauf zurückkommen, hier von wegen, ich hau dich und du haust mich. Jesus sagt, nee, nicht so. Das gilt hier nicht, wie du mir, so ich dir. Das hat hier überhaupt keine Bedeutung. Und ich denke, der Gedanke läuft einfach dahin hinaus, dass Jesus sagen will, wenn wir irgendwie beleidigt werden, wenn wir geschlagen werden, wenn wir irgendwie betrübt werden und so weiter, dann sollen wir keine Rache planen. Dann sollen wir uns nicht daran rächen. Wir sollen dem Bösen nicht widerstehen. Wir sollen dem Bösen nicht mit Bösen antworten. Wenn wir Rache planen würden, dann würden wir uns genauso schuldig machen. Dann würden wir dadurch gar nichts gut machen. Wir würden uns auch nicht rechtfertigen oder irgendwas. Wir würden uns genauso schuldig machen wie derjenige, der uns geschlagen hat. Und gerade mit der Bibelstelle hatte ich so ziemlich meine Schwierigkeiten, kann man so sagen. Ich habe mir überlegt, wenn ich wirklich dastehe und ich weiß, dass jemand mich schlagen will, wehre ich mich dann oder wehre ich mich dann nicht? Die Frage ist mir schon oft vorgekommen, als ich die Bibelstelle gelesen habe. Und es gibt die Theorie, das habe ich vor ein paar Jahren, ist es her, habe ich von meiner Tante, irgendwie, ich glaube, mein Vater hat mir es erzählt damals, dass der Schlag, der damit gemeint ist, mehr so ein Überstreichen auf die Wange war, von wegen zu sagen, ich verabscheue dich oder ich hasse dich, dass es einfach nur so eine Symbolik war, von wegen, du bist nichts wert in meinem Leben, ich verabscheue dich. Und ich habe auf den Urtext geguckt, hier in das Griechische, und das Wort, was dort benutzt wird, das bedeutet nicht einfach nur streichen, das bedeutet wirklich schlagen, mit der flachen Hand. Dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie passt das nicht. Das widerspricht sich ein bisschen zu dem, was ich von meinem Vater damals gehört habe. Und ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass, wenn mich jemand schlägt, dass ich mich nicht wehren darf. Und ich habe weitergeguckt, auch da habe ich nach Bibelstellen gesucht. Und eins will ich sagen, ich glaube nicht, dass wenn jemand kommt und mir mit dem Baseballschläger eins überzieht, dass ich danach aufstehe und sage, hier, kannst auch nochmal. Ich finde, das ist ein krasser Gedanke und ich bin mir sicher, dass es auch nicht Jesu Wille ist, dass wir uns so dahinstellen und uns wirklich kaputt schlagen lassen. Ich denke, dass es aber trotzdem wichtig ist, dass wir uns dann auf den Kampf einlassen, dass wir den Bösen, wie gesagt, nicht erwidern. Und ich lese euch vor, was David Gussig zu der Bibelstelle gesagt hat. Es ist falsch zu glauben, dass Jesus meint, man dürfe einen körperlichen Angriff nicht entgegenwirken oder sich gar verteidigen. Als Jesus von diesem Schlag auf die rechte Backe geredet hat, war es kulturell als eine heftige Beleidigung verstanden, nicht als körperlichen Angriff. Das heißt, im Prinzip hat es doch gestimmt, was meine Tante damals gesagt hat. Nur nicht in dem Sinne von wegen über die Backe streichen, sondern wirklich auf die Backe schlagen. Das war wirklich kein körperlicher Angriff. Und wie gesagt, die Juden sind ein temperamentvolles Volk. Wenn da jemand auf die Backe schlagen, dann ist es wirklich eine Beleidigung. Viel mehr als ein Angriff. Und das bedeutet so viel wie, du bist mir nichts wert und ich hasse dich. Und das ist wahrscheinlich noch schlimmer, als jemandem ins Gesicht zu spucken. Mit der flachen Hand fest auf die Backe schlagen. Und das ist deprimierend. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich nicht gut an. Aber Jesus sagt, rächt euch nicht. Jesus sagt, antwortet mit Liebe und nicht mit Rache. Widersteht dem Bösen nicht. Nun in Vers 40 steht, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und genau hier geht es auch wieder um die Vergeltung einfach. Wenn jemand mit dir zu einem Richter gegangen ist, aus was im Grund auch immer, warst du ihm ein Gewand schuldig, dann konnte er zum Richter gehen und er sollte dafür sorgen, dass sein Gewand ersetzt wird. Und Jesus sagt hier, wenn das wirklich der Fall ist und du bist ihm ein Gewand schuldig, dann geh noch einen Schritt weiter und gib ihm sogar deinen Mantel. Und ich frage mich, warum? Warum sollte ich dem mehr geben, als ich dem schuldig bin? Vielleicht um Liebe zu zeigen? Und ich denke, wenn wir jemandem vielleicht etwas kaputt machen und es dem auch zurückbezahlen wollen und wir geben dem mehr, als es wirklich wert war, dann ist es auch eigentlich ein Zeichen dafür, dass es uns wirklich leid tut. Weil man will dann, wenn einem das wirklich leid tut, wirklich zu 100% alles wieder gut machen und zu 100% zu zeigen, hier, es tut mir leid und ich gebe dir noch mehr, ich gehe noch einen Schritt weiter und ich gebe dir noch mehr. Gut, ich will eins dazu sagen, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das ist, was hier wirklich damit gemeint ist, aber ich lese gerade durch die ersten 5 Bücher Mose und da ist eben oft ist oft davon die Rede, dass Gott wirklich dafür sorgt, dass die Menschen fair behandelt werden. Dass eben, wenn sowas ist, dass wenn von einem das Vieh umgebracht wird, dass das wieder ersetzt werden soll und dass wenn einer was geklaut kriegt, dass das wieder ersetzt werden soll und so weiter. Wo es wirklich darum geht, fair behandelt zu werden. Und ich denke, das ist hier wirklich der Fall. Wenn ich jemandem das Gewand schuldig bin, dann soll ich ihm das zurückgeben, auf alle Fälle. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter und ich zeige, dass es mir leid tut. Und ich zeige auch meine Liebe und ich gebe ihm mein Gewand. Und es gibt die Bibelstelle, wo es darum geht, dass wenn man einen Arbeiter hat und es kommen Leute und die arbeiten für dich, dann sollst du denen an dem gleichen Tag noch ihren Lohn geben. Und das war ein Gesetz auch, was damals für die Israeliten war. Und Grund war, dass Gott nicht wollte, dass sich die Menschen bei Gott beschweren, darüber, dass sie ihr Geld nicht bekommen von ihrem Arbeitgeber. Gott hat gesagt, wenn du deinem Arbeiter das Geld nicht gibst und er kommt zu mir und beschwert sich über dich bei mir, dann machst du dich zum Sünder. Und ich fand es ziemlich interessant, weil ich denke, Gott will nicht, dass wir uns gegenseitig über andere Leute beschweren. Das ist schade, wenn ein Kind von einem Vater kommt und sagt, hey, mein Bruder, der haut mich die ganze Zeit, da freut sich im Vater nicht drüber, das ist klar, aber Gott will nicht, dass wir uns über andere Geschwister beschweren. Gott will, dass wir in Liebe miteinander leben und dass wir vielleicht auch selbst auf die Leute dann zugehen und sagen, hey, komm, wir beten mal gemeinsam über die Sache, wo wir Auseinandersetzungen haben oder wo es uns nicht gut geht. Ich meine, klar, Gott soll im Mittelpunkt stehen und wir dürfen auch ihm einladen, da mit uns zu sein, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir wirklich sagen, hey, mir passt es nicht, dass der das und das immer die ganze Zeit macht, ohne dass wir selber da handeln. Dann beschweren wir uns gegenseitig. Und im Vers 41, da heißt, und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Und das Gleiche haben wir auch schon am Ostersonntag, am Karfreitag gesehen, die Stelle da. Ihr kennt ja die Geschichte, wo der Simon aus Pyräus dem Jesus helfen sollte, das Kreuz hochzutragen, wo er von einem römischen Soldaten ausgewählt wurde, um das zu machen. Und das Gesetz war einfach so, dass römische Soldaten damals das Recht hatten, irgendeinem Jude zu sagen, du trägst jetzt für eine Meile mein Gepäck. Und das mussten die dann auch machen, das war Gesetz. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat den Juden nicht gefallen. Die Juden wollten nicht das Gepäck tragen. Und was Jesus jetzt hier sagt, ist eigentlich was ziemlich Krasses. Es ist was Unvorstellbares für die Juden gewesen, weil Jesus sagt, geht nicht nur einem Heile, sondern geht zwei. Und es zeigt einfach, ein dienendes Herz zu haben, ein gebendes Herz zu haben. Wenn du jemanden nicht leiden kannst und er bittet dich um Hilfe, was machst du dann? Gehst du eher weg oder hilfst du dir mit Freude und hilfst ihm auch mehr, als vielleicht nötig ist und bleibst auch danach noch bei ihm? Und was weiß ich, wenn ihr zu zweit irgendwo arbeitet und danach ist die Unordnung, du hast ihm zwar geholfen, aber dann kannst du noch helfen, die Unordnung wieder wegzumachen, zum Beispiel. Aber viel mehr dienst du oder hilfst du deinen Mitmenschen, auch die, die du nicht leiden kannst. Machst du mehr, als überhaupt nötig ist. Ich denke, die Aussage ist hier, mach nicht nur das Nötigste, sondern gib alles, was du kannst. Geh, wenn nötig, auch eine zweite Meile mit. Und bildlich gesehen, so eine zweite Meile könnte man auch eigentlich gut nutzen, um irgendjemandem noch weiter von Jesus zu erzählen. Stell dir vor, so ein römischer Soldat sagt zum Juden, naja, hier, geh mit mir, dann sagt, okay, ich gebe dir zwei Meilen, dafür hörst du mir zu, wenn ich über Jesus rede oder so. Aber ich denke, es ist ganz klar, wo Jesus hinaus will, ist, dass wir helfen. Und dass wir auch lernen, uns selber zu ignorieren und mal den Stolz einpacken und sagen, okay, ich mag den zwar jetzt vielleicht wirklich nicht, ich bin wütend auf den, aber ich helfe ihm und ich tue es auch für Gott. Und Gott wird euch belohnen dafür. Er wird euch dafür einen Segen schenken. Er wird euer Herz verändern, wenn ihr das wirklich macht. Wenn ihr es mit einem dienenden und gebenden Herzen macht. In Vers 22 steht, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Das ist auch schon ein Gesetz, was wir auch im Alten Testament, auch im, ich glaube, im dritten Buch Mose finden, oder im fünften Buch Mose, im Kapitel 15. Da heißt auch, dass Gott hat gesagt, dass die oder dein Bruder, der arm ist, dem gib, was er braucht, wenn er dich bittet, und umgib ihm überreich, mach deine Hand nicht zu, wenn er von dir sich was leihen will. Ich denke, da müssen wir gar nicht großartig jetzt drauf eingehen. Es zeigt ganz klar, wir sollen einander geben und einander dienen und teilen und helfen und einander. Gerade als Gemeinde und als Familie, als ein Körper. Dann einfach helfen und dienen. Wenn es jemand nötig hat, dann den vielleicht zum Mittagessen einzuladen und so weiter. Auch darüber hinaus, wenn es jemand nicht gut geht, wenn er seelische Probleme hat, irgendwie, weil irgendwas passiert ist in der Familie, den einzuladen, zu reden, zusammen zu beten. Das ist das Beste, was wir machen können, zusammen zu beten. Gott ist unser Tröster, unser Heiland. Aber ist es nicht oft auch so, dass wir denken, ich weiß nicht wirklich auf beten mit ihm, ich habe noch nie so mit ihm geredet, habe ich keine Lust oder so? Ich denke, dass gerade dann wichtig ist, dass wir wirklich beten und dass wir nicht darauf hören, was uns ins Ohr geflüstert wird, von wegen, ich habe keine Lust. Warum sollte man keine Lust haben, zu Gott zu kommen? Ich meine, das ist doch Schwachsinn. Gott ist unser Retter. Gott ist der, der heilen kann. Und wenn wir gemeinsam zu Gott kommen, wir wissen, dass Gott unter uns ist und dass er Gebete erhört. Und bis hierhin haben wir schon einige Punkte gesehen bezüglich dem, was Jesus über die Vergeltung gesagt hat. Als allererstes haben wir gesehen, man soll sich nicht rächen, wenn man gedemütigt wird oder wenn man fertig gemacht wird. Und ich finde, da kommt wirklich ein Stück Demut dazu, wenn man beleidigt wird, das einzustecken. Oder wenn man wirklich beschimpft wird, dann nicht dagegen zu antworten. Das wirklich einzustecken und zu sagen, okay, ich gebe es Jesus ab und er soll damit machen, was er will. Aber nicht wirklich selber das in die Hand zu nehmen und vielleicht noch gegen argumentieren oder dagegen wirken. Man macht es nicht besser, man erreicht damit gar nichts. Als Zweites haben wir gesehen, dass wir mit Liebe und Großzügigkeit das zurückerstatten sollen, was wir schuldig sind. Und dass wir wirklich auch zeigen, dass es uns leid tut, wenn uns was leid tut, auch praktischerweise. Das Dritte haben wir auch gesehen, dass man helfen soll, auch denen, die man nicht mag, freiwillig sogar, dass man hinkommt und unsere Hilfe anbietet. Wie gesagt, nicht nur denen, die man mag. Ich meine, da macht man es gerne. Ich helfe auch gerne meiner Mutter meiner Küche. Okay, nicht immer. Es kommt als mal vor, aber lieber meiner Mutter als jemandem anderen, oder? Aber auch denen, die man nicht mag. Und als letztes haben wir auch gesehen, dass wir wirklich denen geben, die bitten und dass wir teilen. Und die Frage ist einfach, was hast du für ein Herz? Hast du ein gebendes Herz? Hast du ein dienendes Herz? Hast du ein Herz, das helfen will? Und ich denke, das ist ein Herz, was Jesus uns allein schenken kann. Und ich bin froh, wenn ich Leute sehe, die dienen, wenn ich Leute sehe, die geben, die es für Jesus tun, die dankbar dafür sind, was sie von Jesus bekommen haben, die Gnade, die er denen geschenkt hat. Und auch, ich denke, gerade weil Jesus uns gezeigt hat, auch demütig zu sein. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch Frauen geht, aber uns Männern ist oft so, dass wir die Stärksten sein wollen, egal wo wir sind. Wir wollen die sein, die am meisten Muskeln haben oder die, die immer alles richtig machen. Wenn da jemand dazwischen reinquatscht, das ist oft nicht so gut. Wenn ich mir sicher bin, dass sie es richtig machen, das ist fast immer so. Ich habe immer recht, ne? Und ich denke, gerade dabei ist es so wichtig, dass wir unseren Stolz wirklich einpacken und auch mal einen Hinweis mitnehmen und sagen, okay, ich bin nicht der Stärkste. Ich meine, ich muss jede zweite Woche, wenn ich Sport habe, hören, wie dünn ich bin. Ich werde gefragt, ob ich magersüchtig bin sogar, habe ich gehört. Oder ich habe auch schon gehört, man könnte auf meinen Rippen Klavier spielen. Ich bin nicht der Stärkste. Ich meine, da würde noch ein bisschen was fehlen, wenn ich aussehen würde wie Hulk oder so. Aber es geht nicht darum, wie wir aussehen oder wie viel Kraft wir haben oder wie stark wir sind oder was wir alles wissen. Gott hat auch gesagt, ich gucke nicht darauf, wie ein Mann aussieht, sondern ich sehe auf sein Herz. Und ich sehe darauf, was er für ein Herz hat. Hat er ein dienendes Herz? Hat er ein Herz, was für mich schlägt? Oder hat er ein Herz, das sagt, ich bin der Stärkste, ich kann alles, ich kann es auch ohne Gott, so in die Richtung. Und es kommt vielmehr darauf an, demütig zu sein und zu gucken, wie ich Gott helfen kann mit der Kraft, die er mir schenkt. Nicht mit der Kraft oder mit der eigenen Kraft. Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich lese euch vor, was im 3. Mose 19, Vers 18 steht. Da steht, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist, was im Gesetz steht. Und das Interessante ist, da steht nicht, du sollst deinen Feind hassen. Ich kann mir vorstellen, dass die Juden oder die Schriftgelehrten einfach im Gegensatz dahin, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, sich gedacht haben, ja, dann ist ja auch klar, dass wir unsere Feinde hassen sollen und das zum Gesetz gemacht haben. Irgendeinen Grund wird es gehabt haben, warum sie das gesagt haben und warum das ein Gesetz war. Aber in der Bibel steht nicht, du sollst deinen Feind hassen. Und Jesus zeigt auch hier wieder die richtige Bedeutung vom Gesetz. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Segnet, die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen. Wer eine Elberfelder Bibel hat, da ist wahrscheinlich sind Kleinigkeiten ausgelassen, weil es vom Neuen Testament noch neuere Schriftstücke gibt, wo eben dann noch mehr gefunden wurde. Aber liebt eure Feinde und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und segnet die, die euch fluchen, und tut wohl denen, die euch hassen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Und wisst ihr, was manchmal erschreckend ist? Ich werde immer mehr wie mein Vater. Ist nicht böse gemeint, aber am Telefon. Zum Beispiel am Telefon, wenn ich mich melde mit Simon, dann, ach, hallo Manfred, oder, ach, Herr Simon, kann ich mal Ihre Frau sprechen? Ja, ich gebe Ihnen meine Mutter. Und so. Und ich werde auch verwechselt. Mittlerweile melde ich mich auch wieder mit Benjamin Simon. Und der Alfredo, ich kann mich noch daran erinnern, er hat mal gesagt, dass wenn ich rede oder wenn ich erzähle, dann mache ich irgendwie Mimiken wie mein Vater oder ich bewege mich wie er und ich werde immer mehr wie er. Und also ich weiß ganz genau, ich bin von meinem Vater der Sohn. Und wenn da irgendein anderer Mann kommen würde und auf einmal sagen würde, hey, eigentlich bin ich dein Vater, dann würde ich sagen, ah, es gibt so vieles, was ich mit meinem Vater gemeinsam habe. Das
Halleluja.
Und genau so können auch wir Kinder Gottes sein. Wir können ihm ähneln, indem wir die Dinge tun, die er tun würde. Was würde er tun? Er würde seine Feinde lieben. Und er betet für die, die ihn hassen und beleidigen. Jesus ist für die ans Kreuz gegangen, die ihm ins Gesicht gespuckt haben. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die ganze Welt, nicht nur Einzelne. Er hat jeden Einzelnen von uns lieb. Und er will jeden Einzelnen als seinen Sohn haben. Und wir können Gott ähneln, indem wir für unsere Feinde beten. Indem wir denen Gutes tun, die uns hassen. Das ist das, was Gott machen würde. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, zu jemandem zu sagen, ich liebe dich, wenn du vorher ins Gesicht gespuckt bekommen hast. Aber das ist Gottes Herz. Und in die Verse 46 und 47 oder noch der Rest von Vers 45 genau, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und es regnet über Gerechte und Ungerechte. Und es ist genau die Art und Weise, wie er zeigt, dass er Gerechte und Ungerechte liebt. Für die Pflanzen ist es wichtig, dass sie Regen und Sonne bekommen. Und stellt euch mal vor, er wird es nur denen machen, die ihn lieben. Uns Christen zum Beispiel. Stellt euch mal vor, er wird nur uns die Sonne und Regen schenken. Bei allen anderen wäre es bewölkt. Gott lässt es auf der ganzen Erde so passieren. Und es ist das Bild, was wir hier haben, dass er wirklich uns alle liebt. Jesus sagt es. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Jesus ist auf dem Berg und er hat diese Zeit mit seinen Jüngern. Und er nutzt die Zeit, um den Jüngern beizubringen, was wahre Jüngerschaft ist. Und er lehrt sie zu zeigen, wie man Unterschied bringen kann in diese Welt. Wie man leuchten kann, wie er noch vorher gesagt hat. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Welt. Jesus hat seinen Jüngern wahre Jüngerschaft beigebracht. Und er will, dass die Jünger leuchten und dass die einen Unterschied machen in dieser Welt. Und was würden die überhaupt für einen Unterschied machen, wenn sie nur die lieben, von denen sie Liebe zurückbekommen oder nur den Hallo sagen, die sie kennen? Das macht überhaupt keinen Unterschied. Die Welt macht es genauso. Wenn ich nur den Hallo sage, die ich kenne, hier in der Gemeinde, wenn da neue Leute kommen, der fühlt sich doch nicht willkommen, wenn ihm kein Hallo sagt. Zum Beispiel. Gott will, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Gott will, dass wir leuchten. Gott will, dass wir Liebe zeigen. Gott will, dass wir gerade unseren Mitmenschen und gerade den Leuten, bei denen es uns schwerfällt, zeigen, hey, ich hab dich lieb und ich sag dir Hallo, auch wenn du mich gerade nervst. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht gepackt. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Jesus hat hier eigentlich die letzten Worte, hat hiermit das letzte Gesetz eigentlich wirklich erklärt, was falsch verstanden wurde. Über die Vergeltung und die Nächstenliebe zu den Feinden. Und jetzt sagt er, ihr sollt vollkommen sein, perfekt, wie euer Vater im Himmel. Wir müssten das Gesetz, so wie es ist, so wie es Jesus interpretiert hat, perfekt erfüllen, um so zu sein wie unser Vater im Himmel. Das heißt, nur nicht mal irgendjemanden zu hassen, alles was im Herzen und im Kopf schon beginnt, ist alles Sünde. Und nach dem Maßstab bin ich jeden Tag ein Sünder. Nach dem Maßstab versage ich jeden Tag. Und ich kann nicht perfekt sein wie Gott im Himmel. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Aber Gott weiß das. Und deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen. Und genau deswegen hat Jesus das Gesetz perfekt erfüllt. Jesus hat keine einzigste Sünde begangen. Jesus hat das Gesetz vollkommen eingehalten. Und er wurde zu einem perfekten Opferlamm für uns. Und er ist ans Kreuz gegangen. Er wurde geopfert für uns. Wir müssen das Gesetz, wir können es gar nicht einhalten. Jesus hat es für uns getan. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Und alles, was wir tun müssen, ist zu sagen, ja, ich nehme dieses Geschenk an, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Ich nehme Jesus als meinen Retter an. Ich vertraue auf ihn und ich gebe ihm mein Leben. Das ist alles, was wir tun können. Mit den Worten wollen wir auch gemeinsam Abendmahl feiern. Und wir werden jetzt noch ein Lied singen, währenddessen das Abendmahl austeilen. Und danach, wenn wir alle das Abendmahl haben auf der Hand, dann lasst uns einfach ein, zwei Minuten ruhig sein. Wir haben noch Zeit. Und ich komme dann vor und sage dann noch kurz was dazu. Aber lasst uns ein bisschen ruhig sein und einfach in Gedanken daran sein, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Was Jesus getan hat, als perfektes Opferlamm, er als Gottes Sohn, er ist ans Kreuz gegangen, er ist den Weg gegangen, er wurde geschlagen, er wurde gequält und er wurde ans Kreuz gegangen für uns und für unsere Sünde.